Es ist der 17. April 1521, ungefähr 4 Uhr am Nachmittag. Und im Süden Deutschlands, in Worms, ist der Reichstag aller deutschen Fürstentümer unter dem deutschen Kaiser Karl V. zusammengerufen worden. Die sind schon einige Zeit zusammen, aber eben an diesem 17. April 1521 ist ein wichtiger oder ein, aus der Rückschau ein sehr wichtiges Ereignis gewesen. Die großen und wichtigen Fürsten des deutschen Reiches damals, des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, sind zusammengekommen. Der deutsche Kaiser Karl V. selbst ist vor Ort und auch Vertreter der katholischen Kirche sind vor Ort, um dem beizuwohnen, was sich nun abspielt dort in Worms. Und auch Martin Luther ist vor Ort. Ein anfangs unbedeutender Mönch, irgendwo aus der Provinz, aus dem Osten in Deutschland, der mittlerweile ein bekannter Professor mit aufsehenerregenden Veröffentlichungen, Schriften geworden ist. Luther hat bereits im Vorfeld, vor diesem Reichstag, also schon seit 1517, schon einige Jahre also, einige Schriften veröffentlicht und in diesen Schriften dargelegt, wie er das Evangelium versteht. Worauf es für ihn ankommt, wenn man predigt. Worauf es für ihn ankommt, wenn es um Bibelauslegung geht. Wie wird ein Mensch eigentlich gerettet? Das hat er im Vorfeld formuliert. Und das steht im Gegensatz zu der damalig überall verbreiteten Lehre der katholischen Kirche. Und das rief natürlich Widerstand hervor. Das sorgt dafür, dass Luther schlussendlich vor diesen Reichstag gebracht wird, also nicht vor irgendein kirchliches Gericht, weil es ist ja eine theologische Frage eigentlich gewesen, aber er wird nicht nur vor einer Kirche irgendwie angeklagt, sondern er wird vor diesen, ja, vor ein weltliches Gericht, vor einen Reichstag, vor die Fürsten, vor die weltlichen Herrscher zitiert und wird dort angeklagt und muss sich dort wieder einmal neu verantworten. Und Luther reist an und denkt anfangs, er wird die Gelegenheit bekommen, dort seine Thesen, seine Schriften, die er formuliert hat, die er verfasst hat, seine Position, die er vertritt, irgendwie zu verteidigen, darüber zu diskutieren, sich darüber auszutauschen, Argumente zu bewegen und zu schauen, was ist denn das Richtige? Wie müssen wir denn die Bibel verstehen? Aber dem ist nicht so. Luther bekommt bildlich gesprochen die Pistole auf die Brust gesetzt und mit der Frage, widerrufst du alles, was du geschrieben hast oder eben nicht? Man könnte die Frage auch anders stellen, willst du in Ruhe weiterleben oder willst du in der Gefahr leben, in Kürze dein Leben zu verlieren, wenn du nicht widerrufst? Nun, was macht Luther in dieser Situation? Luther erbittet sich einen Tag Bedenkzeit. Die bekommt er auch gewährt und er hat Zeit, an dem Abend und in der Nacht darüber nachzudenken, was will er auf diese Frage sagen? Kann er alles widerrufen, ohne dass ihm widerlegt wird, was daran falsch gewesen sein soll? Nun am nächsten Tag, gleiche Situation, alle Fürsten, katholische Vertreter aus der Kirche sind da, der Kaiser sitzt dort. Die Frage, Martin Luther, widerrufst du deine Schriften oder nicht? Luthers Antwort ist folgende. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift, also der Bibel, und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien, also kirchliche Versammlungen, wo Dinge beschlossen wurden, weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, in den Schriften, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Wort Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Ist vielleicht aus unserer heutigen Sicht der Sprache ein wenig schwer zu verstehen, was Luther hier formuliert hat. Kurz gesagt, Luther hat keinen Schritt zurück gemacht. Luther stand zu dem, was er vorher geschrieben hat. Da steht dieser Mann vor der Elite des deutschen Kaiserreiches und steht einfach zu seinen Erkenntnissen des Evangeliums, dessen, was er aus der Bibel entnommen hat, dessen, was er gelernt hat, von dem, wovon er überzeugt ist. Und Martin Luther lässt sich nicht einschüchtern, weil es das Ende der Reformationsbewegung hätte sein können. Er kämpft an dieser Stelle für das Evangelium, Nicht der Papst kann Sünden vergeben. Nicht der Papst bestimmt über das ewige Leben, das folgt zu unserem irdischen Leben, sondern allein der Glaube an Jesus Christus rettet einen Menschen. Und das wird er später auch als einen der Grundsätze der Reformation formulieren. Sola fide, das ist lateinisch und bedeutet allein der Glaube, allein durch Glauben. Wir gehen heute weiter in der Galaterreihe, Alex hat es schon gesagt, und auch hier geht es um einen Kampf für das Evangelium. Paulus schreibt diesen Brief ja unter anderem, weil die Gemeinden in Galatien, an die er diesen Brief richtet, unter dem Einfluss von gefährlichen Irrlehrern stehen. Da sind Leute von außen gekommen, die das Evangelium torpedieren, die gegen das Evangelium, das gepredigt wird, arbeiten. Es gab also einen Kampf um das wahre Evangelium, ein Ringen darum, was ist wirklich richtig? Was sollen wir glauben? Was sollen wir tun? Aber auch in Paulus' Vergangenheit musste er immer wieder für das Evangelium einstehen und Angriffe gegen das Evangelium abwehren, dafür kämpfen. Und deswegen lautet der Titel der Predigt heute, wenn das Evangelium angegriffen wird. Wenn das Evangelium angegriffen wird. Wir wollen heute schauen, was wir von Paulus für diesen Fall lernen können, wenn das Evangelium angegriffen wird. Unser heutiger Text, der setzt ohne Unterbrechung den Gedankengang des letzten Abschnittes vom letzten Sonntag fort. Paulus hat in Kapitel 1 ja schon sein Apostelamt verteidigt. Er hatte mehrere überprüfbare Fakten genannt, also bestimmte Zeiten, wo er irgend an bestimmten Orten war und so weiter. Und diese Fakten, die waren überprüfbar und die sollten seine Glaubwürdigkeit stützen. Also die sollten allen klar machen, Leute, ihr könnt überprüfen, das ist wirklich so gewesen, ich bin da und da zu der Zeit gewesen. Und das soll einfach zeigen, dass er ein wirklicher und echter Apostel Jesu ist. Und interessant ist es besonders, dass er seine Unabhängigkeit im Kapitel 1 von den anderen Aposteln klarstellt. Er hat aufgezeigt, dass Jesus selbst ihm das Evangelium offenbart hat. Kapitel 1, Vers 12. Und dann schildert er, dass er für 15 Tage nach Jerusalem kam und dort eine einzelne der Apostel traf. Und genau an diesen Besuch knüpft unser heutiger Text an. Wir lesen aus Galater Kapitel 2, die Verse 1 und 2 erstmal. Kurzer Überblick, wir werden bis Vers 10 heute gehen. Also die ersten zwei Verse. Da schreibt Paulus Folgendes. Darauf, also nach dem letzten Besuch, darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber einer Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, den Angesehenen aber besonders, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen werde. Wenn das Evangelium angegriffen wird, als erstes, dann werde aktiv. Nach diesem ersten Besuch, den Paulus in Jerusalem hatte und der nur von kurzer Dauer war, kommt Paulus also jetzt nach 14 Jahren wieder mal nach Jerusalem. Es ist aber nicht ganz klar, ob dazwischen vielleicht noch ein Besuch war. Eventuell war Paulus vorher, also in der Zwischenzeit, in diesen 14 Jahren auch schon mal da. In der Apostelgeschichte scheint es nämlich der Fall zu sein, Apostelgeschichte 11, dass er einmal eine Spende überbracht hat. Und dieser Besuch, der jetzt hier geschildert wird, ist höchstwahrscheinlich das sogenannte Apostelkonzil aus Apostelgeschichte 15, das könnt ihr mal nachlesen, ist ganz spannend, wo eben die Apostel zusammenkamen, um verschiedene Dinge zu berichten, mit denen wir uns zu beraten, mit denen wir uns gleich auch noch beschäftigen werden. Also Paulus kommt zu diesem Apostelkonzil. Paulus macht sich auf die Reise wahrscheinlich aus Antiochia. Antiochia, das ist die Gemeinde oder die Stadt in dieser Gemeinde in dieser Stadt, von der er auch in die Mission ausgesandt wurde. Also dort wurde er und Barnabas, die wurden ausgewählt und ihnen wurde gesagt, geht in die Mission und sie gehen los und auf diese erste Missionsreise. Und das war vermutlich das geistliche Zuhause von Paulus, da wo er zu Hause war, da wo seine Geschwister waren, die ihn losgeschickt haben, die ihn unterstützten, die ihm beistanden. Und von dort macht er sich auf den Weg und nimmt zwei Männer mit, Barnabas und Titus. Barnabas, ein Jude und Mitmissionar, ich habe es gerade gesagt, der mit ihm zusammen die erste Missionsreise startete und durchführte, der ihn auch, als Paulus das erste Mal nach Jerusalem kam, überhaupt erst aufgenommen hat und vor die anderen Apostel gebracht hat, also ein wichtiger Bezugspunkt für Paulus, den nimmt er mit und Titus. Und da wird es interessant. Titus, kein Jude, Titus ist ein Grieche, wie es später im Text noch heißt, und Paulus nimmt diesen Griechen mit, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Und das ist ein wichtiges Detail, das werden wir nachher noch sehen, das ist zentral für unseren Abschnitt heute, dass Titus eben mitgekommen ist als Nicht-Jude. Aber was, ist denn nun überhaupt die Motivation von Paulus, um nach Jerusalem zu reisen und sich dort mit den Angesehenen, also er sagt den Angesehenen, also vermutlich den Ältesten, den geistlichen Leitern der Gemeinde zu treffen, mit ihnen zu reden, mit der ganzen Gemeinde zu reden. Nun, er sagt, er hat von Gott eine Offenbarung bekommen. Ich zog dorthin aufgrund einer Offenbarung. Das ist der einfache Grund. Und was machte er dort? Nun, es gab ja ein Problem. Das Evangelium wurde immer wieder angegriffen. Paulus ist rumgereist, hat viele Gemeinden gegründet und immer wieder kamen dort Juden hin, in diese Gemeinden, die Paulus gegründet hat, unter den heidnischen, den nicht-jüdischen Völkern. Und diese Juden sagten, okay, ihr seid Christen geworden, ihr glaubt an Jesus, ihr glaubt an Gott, aber ihr müsst noch das Gesetz Mose halten, ihr müsst euch noch beschneiden lassen, ihr müsst noch das und jenes tun. Und das war ein Problem, das war ein Angriff auf das Evangelium. In Apostelgeschichte 15,1, wovon ich glaube, dass es eben um dieses Ereignis geht, lesen wir dazu Folgendes, 15,1 und 2, da schreibt Lukas, und einige kamen von Judäa herab, nach Antiochia, da wo Paulus war, und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Also Paulus verkündigt das Evangelium, Glauben, Gnade, dann seid ihr gerettet und die sagen, wenn ihr nicht beschnitten seid, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Und jetzt ist Paulus da. Es geht um dieses Problem. Paulus Ziel war es nun, den Aposteln in Jerusalem das vorzustellen, was er als Evangelium in all diesen Jahren, die er schon unterwegs war, unter den heidnischen Völkern predigte. Das war der Grund. Es ging ihm nicht darum, zu überprüfen, ob er nicht vielleicht doch etwas Fehlerhaftes weitergegeben hat. Nein, das war nicht Paulus' Grund. Paulus, haben wir letzten Sonntag gesehen, Paulus hat von Jesus das Evangelium bekommen. Er wusste, dass es wahr ist. Paulus geht jetzt dorthin, um ganz klarzustellen, dass das, was er lehrt, nicht im Widerspruch steht zu dem, was die anderen Apostel lehren. Die haben nämlich das Evangelium auch von Jesus bekommen und Jesus widerspricht sich nicht. Das heißt, das, was Petrus predigt und das, was Paulus predigt, muss das Gleiche sein. Und das will Paulus hier klarstellen, er will es deutlich machen. Nachdem er in Kapitel 1 seine Unabhängigkeit von den anderen deutlich gemacht hat, also dass er auch ein wirklicher Apostel ist, dass er das Evangelium von Jesus bekommen hat, geht es ihm jetzt darum, ganz bewusst die Einheit mit den anderen Aposteln zu suchen und zu zeigen, wir lehren das Gleiche. Nicht die Juden machen etwas anderes als wir, sondern wir lehren das gleiche Evangelium. Und er sucht ganz bewusst die Einheit mit den anderen Aposteln wegen der Angriffe auf das Evangelium. Weil immer wieder das Evangelium angegriffen wird und gesagt wird, du musst noch das und das und das tun, um gerettet zu werden. Ihm ist es ganz wichtig, dass sein Dienst unter den Nichtjuden nicht durch Uneinigkeit irgendwie in dieser wichtigen Frage behindert wird oder in Frage gestellt wird. Er möchte eine Klarstellung, er möchte, dass es ganz deutlich wird, was ist das Evangelium? Wie sollen wir mit diesen Neubekehrten, die aus der Welt, aus den heidnischen Völkern dazukommen, wie sollen wir mit diesen Neubekehrten umgehen? Was müssen die denn tun? Was sollen die tun? Paulus wird aktiv. Ihr kennt sicherlich die Redewendung, den Kopf in den Sand stecken. Dieser Spruch, der wird immer wieder auf den Vogelstrauß, also auf ein bestimmtes Tier bezogen, der bei Gefahr anscheinend seine Augen vor der Gefahr verschließt, indem er einfach den Kopf in den Sand steckt. Und wenn ich nichts mehr sehe, dann ist auch keine Gefahr mehr da. Das ist so die Idee dahinter. Nun, ich habe im Internet nachgelesen, dass der Vogelstrauß das mitnichten tut. Das ist irgendwie fälschlich so in die Redewendung übergegangen. Der tut das nicht. Das scheint manchmal so, als täte er das, aber tut er nicht. Aber dennoch haben wir diese Redewendung, den Kopf in den Sand stecken, auch wenn Menschen wie Lothar Matthäus das manchmal andersrum sagen, Sand in den Kopf stecken, war mal eine ganz interessante Formulierung von ihm. Also den Kopf in den Sand stecken, wir versuchen uns vor der Gefahr, vor dem, was um uns herum passiert, irgendwie zu verstecken, um nicht mitzubekommen, was da jetzt passiert. Wir Menschen neigen manchmal in einer Gefahrensituation wirklich dazu, uns einfach zu verkriechen. Gar nichts zu tun. Einfach aussitzen. Mal gucken, was passiert. Vielleicht ändert sich die Situation ja irgendwie. Ich muss sagen, ich bin manchmal so ein Mensch. In meinem Leben habe ich es immer wieder festgestellt, dass wenn irgendwie bestimmte Situationen auftraten, dass ich gedacht, okay, jetzt erstmal nichts machen und abwarten, vielleicht wird das ja was. Vielleicht löst sich die Sache von selbst. Aber Paulus war das komplette Gegenteil. Das Evangelium wird angegriffen und er steckt nicht den Kopf in den Sand, sondern jetzt wird er richtig aktiv. Wir lesen von einem nicht geringen Wortwechsel, wir lesen von einem Zwiespalt, der dort war. Und Paulus steckt nicht den Kopf in den Sand, sondern es geht volle Kraft voraus. Paulus wird aktiv, das war sein Motto. Und Paulus setzt sich in Bewegung nach Jerusalem, um die Situation ein für alle Mal zu klären. Paulus schiebt das Problem also nicht auf. Er weiß und er merkt wahrscheinlich schon, dass diese Frage, die hier auftritt, was ist eigentlich das Evangelium? Was muss man eigentlich tun, um gerettet zu werden? Er weiß, dass diese Frage für ein großes Problem für viele Christen werden kann. Und dann wäre er vergeblich gelaufen. Wenn es jetzt wirklich zu diesem Problem gekommen wäre, so wie er sagt, bin dahin gekommen, um das zu sagen, damit ich nicht vergeblich gelaufen wäre. Würde es zu diesem großen Problem kommen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er vergeblich gelaufen wäre. Dass viele wieder den Glauben den Rücken kehren, dass sie nicht damit zurechtkommen, dass sie das nicht verstehen, dass sie verwirrt werden. Und deswegen wird Paulus aktiv. Er schiebt es nicht auf die lange Bank, sondern kümmert sich darum. Manchmal sehen wir bei Menschen im Leben von anderen Menschen oder bei uns selbst, dass etwas im Argen liegt. Vielleicht sehen wir das bei unserem Ehepartner, vielleicht sehen wir das bei guten Freunden, dass sie unweise Entscheidungen treffen. Manchmal merken wir es auch bei uns selber, dass wir etwas getan haben, was nicht gut war, dass wir einen Weg eingeschlagen haben, der nicht gut ist, den Gott nicht gut heißen kann. Aber wir lassen es so dahin plätschern. Manchmal, in manchen Fragen ist das ja in Ordnung, dass wir nicht sofort etwas sagen oder nicht sofort korrigieren. Aber wenn es um die Veränderung des Evangeliums geht, wenn wir sehen, dass bei jemandem im Leben das Evangelium irgendwie umgedreht wird oder dass da ganz konkret Sünde vorliegt, in der verharrt wird, in der geblieben wird, dann dürfen wir nicht tatenlos bleiben und alles sich selbst überlassen und schauen, vielleicht wird sich das ja ändern. Vielleicht ist ja jemand anders da, der sich darum kümmern kann. Wir müssen aktiv werden. Wenn das Evangelium angegriffen wird, dann werde aktiv. Geh dem Konflikt nicht aus dem Weg, sondern suche die Lösung dafür. So wie Paulus sich in Bewegung setzte nach Jerusalem, um das Problem ein für alle Mal zu lösen. Die Verse 3 bis 6. Wenn das Evangelium angegriffen wird, dann kämpfe dafür. Ich lese euch die Verse 3 bis 6. Aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Von denen aber, die in Ansehen standen, was immer sie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich, Gott sieht keines Menschen Person an, die Angesehenen haben mir nämlich nichts zusätzlich auferlegt. Wenn das Evangelium angegriffen wird, dann kämpfe dafür. In diesen Versen kommt es nun zu dem Problem mit Titus, das ich erst schon einmal angedeutet habe. Nun, Titus ist als Grieche natürlich nicht beschnitten, wie es die männlichen Juden sind. Für die Juden ist die Beschneidung ein Zeichen für den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte. Also alle Nachkommen sollten sich beschneiden lassen. Und später wird diese Beschneidung auch ganz eng in Verbindung gebracht mit dem Gesetz Moses. Also alle Juden mussten, die männlichen Juden mussten beschnitten sein, um zum Volk Gottes dazu zu gehören. Für viele galt diese Beschneidung, also aus jüdischer Perspektive, als eine Voraussetzung, um überhaupt mit Gott in Verbindung treten zu dürfen. Und Gott selber hatte seinem Volk, seinem auserwählten Volk Israel, das auch immer wieder von ihnen so eingefordert. Jeder männliche Jude musste beschnitten sein. Das wurde ihnen vorgeworfen, dass sie das eine Zeit lang, einige Jahre nicht getan haben. Dass sie das außer Acht ließen. Und jetzt stellt sich die Frage, ob das auch mit einem Mann geschehen muss, der aus einem heidnischen Volk zum Glauben an den Gott Jahwe, an den Gott der Juden kommt. Also ich glaube, man kann diese Frage nachvollziehen. Da sind jetzt auf einmal Menschen, die nichts mit Gott vorher zu tun hatten, die kommen zum Glauben, die lernen Christus kennen. Und was machen wir denn jetzt mit denen? Was machen wir mit diesen vielen Menschen, die irgendwo in Griechenland, in Rom, wo auch immer, selbst irgendwann hier in Germanien, in Deutschland zum Glauben kommen? Was machen wir mit diesen Menschen? Müssen die Juden werden? Müssen die das ganze Gesetz halten, das die Juden halten mussten? Ich meine, die Juden, Christen, also Christen, die auch Juden waren, die sind ja so aufgewachsen. Die kannten ihr ganzes Leben nichts anderes. Das Gesetz war immer da, die Beschneidung war da, das sollte sein, das musste sein. Unbeschnittene durfte es im Volk gar nicht geben. 1. Mose 17 macht das klar, die sollten ausgelöscht werden. Das war kein Platz für unbeschnittene Juden. Was also muss mit dieser neuen Gruppe geschehen? Beschneiden, ja oder nein, nach der Bekehrung, damit sie wirklich gerettet sind? Gesetze einhalten, ja oder nein, damit sie wirklich gerettet sind oder nicht? Das waren Fragen, die die junge Gemeinde wirklich in Bedrängnis und in Spaltung bringen konnte. Und genau zu einem solchen Streit kommt es hier auch wegen Titus. Es gab hier nämlich in Jerusalem und in Antiochia ja auch, deswegen ist Paulus ja losgelaufen nach Jerusalem, es gab falsche Brüder, wie er sie nennt. Männer, die also den Anschein hatten von einem Glauben an Jesus Christus, aber sie hatten ihn nicht wirklich. Es waren falsche Brüder. Was war denn die Absicht dieser falschen Brüder? Paulus macht es im Text deutlich. Er sagt, sie versuchen die Christen, die Gläubigen, von der Freiheit in Jesus wegzubringen, wieder in eine Knechtschaft. Andere Übersetzungen sagen es, in eine Sklaverei zurückzubringen. Vers 4 steht das. Und Paulus bezeichnet sie als Menschen, die sich eingeschlichen haben in die Gemeinde, die die anderen belauern. Also das klingt irgendwie so ein bisschen hinterlistig oder hinterhältig. Sie waren darauf aus, Unfrieden zu stiften und Menschen wieder wegzubringen, von Christus weg, in die Knechtschaft zurück. Sie wollten den Christen einreden, sie müssten das ganze Gesetz halten und sie müssten eigentlich Juden werden. Also Christ sein, okay, ist ja schön und gut, du glaubst an Jesus, aber du musst eigentlich auch noch Jude werden, um wirklich gerettet zu werden. Und weil sie damit das Evangelium hier so verändern, nennt Paulus sie falsche Brüder. Sie sind es nämlich nicht, weil sie nicht an das echte Evangelium glauben. Sie zielen an der Wahrheit vorbei. Nun, was es mit dem bisschen an der Wahrheit vorbei zu sein hat, das ist mir gestern bewusst geworden. Ich habe gestern Abend die Zusammenfassung vom Spiel Bayern gegen Leipzig gesehen. Und gestern Abend hätte die Meisterschaft von Bayern besiegelt werden können. Sie hätten gestern Meister werden können. Am vorletzten Spieltag. Ein Sieg hätte ausgereicht. Und dann steht das ganze Spiel durch, 0-0, Bayern gegen Leipzig. Und in den letzten Zügen des Spiels, ich weiß nicht mehr die Minute, ich glaube es war wirklich kurz vor Ende, bekommt Bayern einen Freistoß, ganz kurz vor dem Strafraum, ziemlich zentral von den Leipzigern. Lewandowski tritt an, er schießt eigentlich perfekt, der Ball geht richtig, also nimmt eine schöne Kurve, geht an der Mauer vorbei und haarscharf geht er am Pfosten vorbei. Der Torwart ist nicht mal gesprungen, glaube ich. Ein paar Zentimeter weiter links, das Ding wäre drinne gewesen, das Spiel wäre aus gewesen, Bayern wäre Meister gewesen. Gut, jetzt müssen wir es nächste Woche schaffen. Aber Aber der Ball war haarscharf am Tor vorbei. Aber dieses ganz knapp vorbei war eben ganz vorbei. Der Ball war nicht im Tor, er zählte nicht. Bayern ist gestern leider noch nicht Meister geworden. Aber knapp vorbei ist ganz vorbei. Und diese falschen Brüder sind knapp an der Wahrheit vorbei. Sie kommen vielleicht mit Dingen, die sich fromm anhören, mit Dingen, die sich gut anhören, aber sie verändern das Evangelium, sodass sie ganz vorbei sind. Weil sie das, was Jesus getan hat, irgendwie verdrehen. Interessant ist es für mich, die Reaktion von Paulus genau zu beobachten. Wie verhält sich denn nun ein so großer Mann Gottes, wenn es um diese theologischen Streitfragen geht? Wird er diese gesetzlichen Forderungen dieser Männer scharf verurteilen? Wird er sie einfach ignorieren? Oder wird er vielleicht sogar auf sie eingehen und sagen, okay, um der Einheit willen, um des lieben Frieden willens, lassen wir mal alles so laufen und wir machen mal das, was ihr sagt. Wisst ihr, wir scheuen uns oft vor Konfrontationen bezüglich unseres Glaubens. Vielleicht haben wir es aber auch einfach noch nicht gelernt, da sachlich genug zu argumentieren und Argumente abzuwägen und nicht gleich aufeinander loszugehen, sodass es im Streit endet. Aber oft schieben wir eine Einheit vor oder sagen, ja, aus Nächstenliebe unterhalten wir uns jetzt lieber nicht über solche Dinge, das sind ja nur irgendwelche theologischen Streitfragen. Nun, Paulus bezieht hier in so einer theologischen Streitfrage ganz eindeutig eine Position mit seiner Reaktion. Er sagt in Vers 5, diesen Männern, diesen falschen Brüdern, haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben. Warum? Nicht, weil er streiten will, sondern damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Und das klingt nach einer heftigen Auseinandersetzung. Aus anderen Stellen wissen wir, dass Paulus ziemlich direkt und scharf sein konnte. Paulus bezieht in dieser Streitfrage um des Evangeliums willen ganz, ganz klar Position. Er weicht keinen Zentimeter zurück. Warum? Wieso nimmt er diesen ganzen Stress auf sich? Nun, es geht hier nicht um eine Geschmacksfrage. Es geht nicht darum, finde ich das oder das besser. Geht es darum, was Bruder X oder Bruder Y möchte oder als angenehmer empfindet. Hier bei Paulus, in diesem Fall, geht es um den Kern des Evangeliums, um die christliche Botschaft an sich. Und da kann Paulus keinen Millimeter zurückweichen. Täte er das, wäre das Evangelium hinfällig. Es wäre nutzlos. Aber was ist denn eigentlich sein Evangelium? Was bringt einen Menschen laut Paulus in den Himmel zu Gott? Was macht uns, was macht dich zu einem Kind Gottes eigentlich? Lasst uns ganz kurz einen Exkurs machen dazu, was das Evangelium von Paulus ist. Paulus macht das an sehr vielen Stellen klar und deutlich, was das Evangelium ist. Ich möchte euch kurz zwei Stellen vorstellen, die das gut auf den Punkt bringen. Epheser 2, 8 und 9. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Epheser 2, 8 und 9. Da sagt er, denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr nichts selbst getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. Durch die Gnade, aufgrund des Glaubens. Keine gute Tat. Das ist das, was Paulus hier sagt. Römer 5, Vers 1, auch aus der neuen evangelistischen Übersetzung, sagt er Folgendes. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Jesus, eine Beziehung zu Gott, den Weg in den Himmel, weil ich mich beschneiden lasse, weil ich das Gesetz halte, davon sagt Paulus nichts. Aufgrund des Glaubens, oder wie Luther sagt, sola fide, allein der Glaube. In diesen beiden Stellen wird deutlich, dass es der Glaube ist, der uns rettet. Nun nicht irgendein Glaube, sondern der Glaube daran, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha an deiner und an meiner Stelle gestorben ist, dass er dort hingerichtet wurde. Wir haben an Ostern daran gedacht, dass er an diesem Kreuz deine und meine Schuld, unsere Sünde auf sich genommen hat. Wisst ihr, wir sind alle schuldig. Kein Mensch kann sich herausreden, dass er nicht irgendetwas hat, wo er komplett unschuldig ist. Jeder von uns ist schuldig. Und Jesus hat all diese Schuld an das Kreuz mitgenommen. Er ist dort stellvertretend gestorben, stellvertretend für dich, stellvertretend die Strafe bezahlt oder den Preis bezahlt, den ich eigentlich hätte zahlen müssen. Und die Sünde ist dort bezahlt worden, weil Jesus eben starb und den Tod besiegte, indem er wieder von den Toten auferstand. Unsere Schuld ist bezahlt. Ein für alle Mal. Und es ist nichts Zusätzliches mehr nötig, was diese Rettung irgendwie besser oder noch vollständiger machen könnte. Nichts. Der Hebräerbrief macht das ganz klar, deutlich. Das ist das perfekte Opfer gewesen, das Jesus gebracht hat. Es ist ein für alle Mal. Ist das nicht genial? Ist das nicht ein Grund zum Feiern, dass unsere Schuld an dem Kreuz von Golgatha bezahlt wurde? Jesus allein rettet. Jesus allein. Es ist nicht deine Bemühung oder deine fromme Anstrengung, die dich rettet. Es ist nicht die Häufigkeit deines Bibellesens, die dich vor Gott heilig spricht. Deine vielen Gottesdienste, Besuche ohne echten Glauben bringen dir nichts für deine Errettung. Auch ein guter Lebensstil bringt dich nicht in den Himmel, wenn du ganz vorbildlich lebst. Kind von gläubigen Eltern zu sein, macht dich nicht automatisch zum Kind Gottes. Auch eine Mitgliedschaft in einer Kirche oder in einer Gemeinde wie unserer macht dich nicht in Gottes Augen gerecht. Selbst hohe Spendensummen oder Einsatz für benachteiligte und arme Menschen bringen dir nicht das ewige Leben ein. Auch kein besonderes Gebet bringt dir irgendetwas ein, wenn es nur um die Formulierung dieses Gebetes geht. Es ist allein der Glaube an Jesus Christus, an seinen Tod an unserer Stelle und seine Auferstehung. Und das predigt Paulus den Heidenvölkern. Das ist das Evangelium, das er weitergegeben hat. Und übrigens auch die anderen Apostel. In Vers 6 bestätigt Paulus das ja. Er sagt, die anderen Apostel haben ihm nichts Zusätzliches aufgelegt. Es gab nichts hinzuzufügen zu dem, was Paulus sagte. Es gab nichts hinwegzunehmen von dem, was Paulus sagte. Das ist das Evangelium. Und das macht Paulus hier klar. Er stellt sich in eine Reihe mit den anderen Aposteln. Es war passend zu ihrem Evangelium. Und aus diesem Grund muss Titus auch nicht beschnitten werden. Das sagt der Text, weil eben ganz klar gesagt wird, eine zusätzliche Beschneidung zu seinem Glauben würde ja bedeuten, dass die Gnade, die Titus empfangen hatte, nicht ausgereicht hätte. Also der Glaube an das, was ich gerade geschildert habe, hätte für Titus nicht ausgereicht, wenn er sich jetzt beschneiden müsste. Die Errettung wäre anscheinend umsonst gewesen. Und genau deswegen kämpft Paulus so heftig in dieser Streitfrage, damit das ein für alle Mal klargestellt wird. Das sollte hier einmal an Titus gezeigt werden, was für die Errettung eines Menschen notwendig ist. Habt ihr den Begriff Präzedenzfall schon mal gehört? Jetzt die nicht im Gericht tätig sind. Präzedenzfälle sind juristische Fälle, die maßgebend sind für weitere Fälle in einer ähnlichen Fragestellung. Also es wird sich dann immer wieder auf diesen Präzedenzfall bezogen und gesagt, ah, da wurde doch so und so entschieden und das ist die Leitlinie für alle weiteren Fälle in dieser Frage. 1995 gab es im Sport ein ganz bekanntes Urteil, das sogenannte Bosman-Urteil oder Bosman-Urteil vor dem Europäischen Gerichtshof, das unter anderem besagte, dass es keine Begrenzung geben darf für EU-Ausländer in Fußballmannschaften. Also viele Ligen in Europa hatten eine Begrenzung, haben gesagt, es dürfen nur 3 oder 4 Ausländer, EU-Ausländer oder überhaupt Ausländer in der Mannschaft auf dem Feld stehen. Das hat man gemacht, damit der Rest, die anderen Spieler, eben aus dem eigenen Land kommen und so junge, neue Spieler gefördert werden und sie die Möglichkeit haben zu spielen und nicht nur die Stars von außen eingekauft werden. Das war eine Begrenzung. Nun, in der EU ist es aber so, dass jeder den Arbeitsplatz und das Land frei wählen darf. Ich darf nach Frankreich gehen, ich darf nach Spanien, ich hätte noch nach England gehen dürfen, solange sie in der EU sind. Also wir haben die freie Wahl, wo wir leben und arbeiten wollen. Und diesem Bosman, dem Jean-Marc Bosman, wurde das untersagt. Da gab es Probleme. Und er hat geklagt und hat sich eingeklagt, dass er wie ein ganz normaler Arbeitnehmer angesehen werden muss, der eben überall spielen darf. Und dieses Urteil hat es gekippt, diese Ausländerregel beim Fußball, sodass heute in der deutschen Liga und in den meisten anderen Ligen auch keine Regelung mehr da ist, die sagt, so viele Ausländer dürfen spielen oder nicht spielen. Die EU-Ausländer dürfen alle spielen, weil sie sich den Arbeitsplatz frei aussuchen dürfen in Europa. Und dieser Fall ist maßgeblich geworden, eben für ganz, ganz, ganz viele andere Entscheidungen, nicht nur im Fußball, sondern in allen möglichen Profisportfragen. Es war ein Präzedenzfall, der heute immer noch angeführt wird in solchen Fällen. Nun, man kann hier in dem Text, den wir heute haben, vielleicht nicht von einem Bosman-Urteil sprechen, aber von einem Titus-Urteil. Paulus will hier genauso einen Präzedenzfall schaffen. Er möchte ein für alle Mal klarstellen, wie gehen wir mit einem solchen Mann um, der aus einem heidnischen Volk zum Glauben kommt. Ein Mensch, der glaubt, dass Jesus Christus für seine eigene und persönliche Schuld und Sünde gestorben und auferstanden ist, ist ein Kind Gottes. Punkt. Oder in der Kirche könnten wir auch sagen, Amen. Jesus genügt. Das lehrten die Apostel. Was bedeutet das für uns heute im Jahr 2019? Nun, wir müssen uns immer wieder selbst hinterfragen, was für uns eigentlich der Kern des Evangeliums ist. Was glaubst du eigentlich? Was ist eigentlich das Evangelium, das du glaubst, was in deinem Leben, in deinem Alltag deutlich wird? Glaubst du daran, dass Jesu Opfer am Kreuz für dich vollkommen ausreichend, vollkommen genügend gewesen ist? Oder versuchst du in deinem Leben immer wieder deine Errettung zu erarbeiten? Immer wieder dich aus eigener Kraft selber zu bemühen, selber besser zu werden, um irgendwie gerecht vor Gott zu stehen? Um irgendwie besser vor Gott dazustehen? Ein gut geführtes Leben wird dich nie in den Himmel bringen. Vielleicht bist du sogar schon lange in der Gemeinde dabei, also vielleicht sogar schon Mitglied, aber du hast nie verstanden, dass du nur ein Kind Gottes wirst, wenn du deine eigene Sünde erkennst und den stellvertretenden Tod Jesu für dich in Anspruch nimmst. Es geht nicht darum, dass du einfach ein christliches Leben lebst, dass du das Gleiche tust wie deine Eltern oder deine Freunde, sondern dass genau das dich in deinem Denken umhaut. Dass du verstehst, meine Schuld trennt mich von Gott und ich kann nur durch Jesu stellvertretendes Opfer ein Kind Gottes werden. Wenn das auf dich zutrifft, dann ist es an der Zeit, dich heute mit dem wahren Evangelium auseinanderzusetzen. Ich glaube aber auch, dass wir als Gemeinde heute lernen müssen, dass es beim Kern unseres Glaubens, dem Evangelium, keinen Spielraum gibt. Wir als Gemeinde müssen uns da immer wieder positionieren. Wir dürfen nicht zulassen, dass dort etwas weggenommen wird von dem Evangelium oder etwas hinzugefügt wird. Da müssen wir alle wachsam sein. Daran darf nicht gerüttelt werden. Lasst uns gemeinsam dafür beten, dass wir als Gemeinde da einen klaren Kurs fahren, dass wir als Einzelpersonen in der Gemeinde einen klaren Kurs fahren. Und das kann auch zur Folge haben, dass man auch kritische Dinge ansprechen muss und eben nicht unter den Teppich kehrt, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern dass man auch theologische Streitfragen führen muss. Und dass wir gemeinsam als Gemeinde dafür sorgen, dass wir weiterhin das biblische Evangelium hier von dieser Kanzel und in allen anderen Gruppen in unserer Gemeinde weitergeben. Wenn das Evangelium angegriffen wird, dann kämpfe dafür. Versteck dich nicht hinter irgendwelchen Ausreden, steh zu deinen biblischen Überzeugungen. Ich komme zum Schluss mit dem letzten Punkt. Wenn das Evangelium angegriffen wird, dann suche dir Unterstützung. Verse 7 bis 10 lese ich euch einmal vor. Da sagt er, sie haben mir nichts auferlegt, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut war, ebenso wie Petrus das für die Beschnittenen, denn der in Petrus zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas, das ist Petrus, und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. Nur sollten wir der Armen gedenken, was zu tun ich mich auch befleißigt habe. Dieser letzte Abschnitt ist für mich irgendwie sehr schön. Paulus ging unter anderem auch deshalb nach Jerusalem, weil er sich dort Unterstützung erhoffte. Von den anderen Brüdern, von den geistlichen Leitern dort in der Gemeinde. Er wollte gemeinsam mit ihnen Einigkeit in Bezug auf diese wichtige Frage des Evangeliums, der Errettung und der Eingliederung von den ehemaligen Heiden erreichen. Und genau das tritt hier auch ein. Sie stellen ganz deutlich heraus, dass der gleiche Gott sowohl in Petrus für die Juden wirkt, sagt er für die Beschnittenen, also für die Juden, und der gleiche wirkt auch in Paulus für die Nichtjuden. Unter den Unbeschnittenen steht hier in Versen 7 und 8. Es ist Gott. Da ist kein Unterschied in der Predigt dieser großen Diener Gottes. Und das wird eindrücklich und für alle symbolisch gezeigt. Jakobus und Kephas und Johannes gaben mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft. Man könnte sagen, sie verbrüdern sich. Sie stellen sich in eine Linie. Sie stärken einander den Rücken. Symbolisch, offen zeigen sie, dass sie zusammenstehen, das gleiche Evangelium verkünden. Die einen bei den Juden, die anderen bei den Nationen irgendwo in der Welt. Außerdem wird hier im gewissen Sinne eine Missionsstrategie aufgestellt. Petrus und seine Mitstreiter wenden sich an die Mission unter den Juden und Paulus und Barnabas an den Nichtjuden. Und als einzige Bedingung wird Paulus gesagt, denk an die Armen. Und dass er das getan hat, dass er immer wieder Spenden gesammelt hat und nach Jerusalem brachte, das sehen wir an mehreren Stellen in anderen Briefen von Paulus. Das hat er wirklich getan. Das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis hier. Das hat er getan. Nun, wir Christen, können wir vielleicht daraus entnehmen, sind keine Einzelkämpfer. Auch Paulus nicht. Und gerade wenn es darum geht, für die Wahrheit des Evangeliums einzustehen, brauchen wir Männer und Frauen, die an unserer Seite stehen und uns den Rücken stärken. Es geht nie ganz alleine. Wisst ihr, zur Zeit der Reformation wird häufig alles nur auf Martin Luther konzentriert. Martin Luther, der Reformator. Aber Martin Luther war nicht alleine. Martin Luther hatte einen ganzen Stab von Leuten, die um ihn herum waren. Philipp Melanchthon zum Beispiel, der zu ihm kam, ein begnadeter Wissenschaftler, kann man heute vielleicht sagen. Er war unglaublich gewandt in Griechisch und Hebräisch, konnte super formulieren. Luther war der Mann fürs Grobe vorne an der Front, der den Mund aufgemacht hat, der stand in heißen Diskussionen. Und Melanchthon war der, der alles wohl formuliert und gut durchdacht verschriftlicht hat und Dogmatiken schrieb und so weiter. Der ganz, ganz, ganz viel Hintergrundarbeit gemacht hat, der das erste Bekenntnis verfasst hat. Luther war nicht alleine. Er hatte seine Unterstützer, Leute, die mit ihm gegangen sind. Wenn du in deinem Leben merkst, dass dein Glaube angegriffen wird, dass dir der Boden unter den Füßen entrissen wird, dann brauchst du Unterstützung. Und zwar nicht irgendwann, sondern sofort. Die Gemeinde Gottes ist von Gott als Gemeinschaft gedacht. Und wir Christen gehören zusammen und müssen uns unterstützen. Wir haben das Zeugnis gehört aus Kasachstan, dass dort eben auch die Gemeinden sich gegenseitig unterstützen. Genau so muss es aussehen, dass Brüder von uns auch rüberfahren, Jakob, der seinen Dienst dort machen wird. Genau das ist diese Unterstützung, dass wir uns gegenseitig im Glauben stärken, dass wir uns gegenseitig stützen und uns helfen, uns auf das Evangelium, auf den Kern zu konzentrieren. Gerade in Zeiten, wenn das Evangelium angegriffen wird. Und davon haben wir auch gehört von den Gesetzen in Kasachstan, wo das Evangelium, wo die Gemeinde unter Beschuss steht. Lass uns Gott danken, dass es bei uns noch nicht so offensiv der Fall ist. Wenn das Evangelium angegriffen wird, dann suche dir Unterstützung. Ich glaube, dieser Text zeigt uns heute noch einmal, wie ernst es Paulus um das Evangelium wirklich war. Wir neigen manchmal dazu, viele Dinge zu verharmlosen und Dinge unter den Teppich zu kehren. Aber der Text heute, der soll uns dazu ermutigen, unsere Fahne nicht in den Wind zu hängen und immer dahin zu laufen, wo der Wind hinweht. Dass wir uns auch nicht nach der Fahne am Bug ausrichten und gucken, ja, wo flattert die denn hin und dann fahren wir dahin. Sondern wir brauchen einen Fixpunkt, auf den wir zusteuern und das ist Jesus, das ist die Bibel. Lasst uns Farbe bekennen, wenn es um das Evangelium geht. Lasst uns an dem Evangelium Gottes festhalten und Gott damit Ehre bringen. Als ganze Gemeinde, aber auch jeder Einzelne von uns an dem Platz, an dem wir im Alltag stehen. Amen.